NDR Info. Themen des Tages.
Hamburg wählt heute eine neue Bürgerschaft. Um 18 Uhr gibt es hier bei NDR Info die erste Prognose. Und um 5 vor 6, also in knapp einer halben Stunde, beginnt hier unsere große Wahlsondersendung. Und wir wollen die Zeit bis dahin nutzen, um uns mal die Ausgangslage genauer anzuschauen. Das ist ein Thema des Tages heute. Wir schauen gleich aber auch mal nach London zum heutigen Ukraine-Gipfel. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie an diesem Sonntag dabei sind. Tja, das mussten alle erstmal verdauen. In Washington musste sich der ukrainische Präsident Zelensky ja am Freitag allerhand anhören. Harte Beschuldigungen von Präsident Trump und Vizepräsident Vance. Er spiele mit dem Dritten Weltkrieg, hieß es da. Dazu gab es Lästereien über Zelenskys Outfit bei dem Treffen, das dann mit einem Rauswurf endete. Die amerikanischen Ukraine-Pläne sind also vorerst gescheitert. Heute nun kam Zelensky in London mit Staats- und Regierungschefs aus 18 Ländern zusammen. Und was bei diesem Gipfeltreffen herausgekommen ist, weiß Gabi Biesinger.
Premierminister Keir Starmer sprach in der Runde von europäischen und westlichen Spitzenpolitikern von einem Once-in-a-Generation-Moment mit Blick auf die Sicherheit in Europa, von einem einmaligen Augenblick. Und machte damit noch einmal deutlich, dass in London nicht nur das Kriegsende in der Ukraine, sondern auch die Zukunft und Sicherheit Europas verhandelt werden. Starmer verwies auch auf die jubelnde Menge, die den ukrainischen Präsidenten Zelensky gestern in London empfangen hatte, und erklärte, er teile diese starken Gefühle. Konkret wollen Großbritannien und Frankreich mit der Ukraine einen Plan für eine Waffenruhe in dem Land ausarbeiten. Das habe Starmer bereits gestern mit Zelensky, mit Frankreichs Präsident Macron und US-Präsident Trump vorbesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das Vereinigte Königreich zusammen mit Frankreich und möglicherweise ein oder zwei weiteren Ländern mit der Ukraine einen Plan zur Beendigung der Kämpfe erarbeiten wird. Und diesen Plan werden wir dann mit den USA besprechen. Starmer betonte, er wolle gemeinsam mit anderen handlungsbereiten Verbündeten vorangehen, um konkrete europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Vor dem Gipfel hatte Starmer ein bilaterales Gespräch mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni geführt, die sehr enge Beziehungen zur US-Regierung unterhält. Meloni drängt auf einen Gipfel europäischer Staaten mit den USA und warnte vor dem Risiko, dass der Westen sich spalte. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez sprach von der Notwendigkeit, die Ukraine gegen die neoimperialistische Bedrohung Putins zu verteidigen. Doch dafür müssen die Europäer künftig sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Und so setzt Starmer auf eine Koalition der Willigen, die sich ab sofort verpflichten, nicht nur mitzuziehen, sondern auch mitzuzahlen.
I do acknowledge that that's in the first instance a coalition of the willing.
Nach seinem erfolgreichen Besuch bei US-Präsident Trump am Donnerstag in Washington positioniert Starmer sich mit seinem Gipfel heute erneut als Brückenbauer zwischen den USA und Europa.
My driving purpose has been to bridge this, if you like, and get us back to the central focus.
Wie Großbritannien hatte auch Frankreich bereits erklärt, sich an möglichen Friedenssicherungstruppen in der Ukraine zu beteiligen. Starmer hatte auch noch einmal betont, dass er absolutes Vertrauen in US-Präsident Trump habe, dass der einen stabilen Frieden in der Ukraine wolle.
I'm clear in my mind that he does want lasting peace.
Er möchte die Kämpfe in der Ukraine beendet sehen, genauso wie Präsident Zelensky und jeder andere, abgesehen vom russischen Präsidenten Putin. Den Krieg zu beenden, bleibt das wichtigste Ziel. Geld für Waffen für die Ukraine, europäisches Engagement bei der Friedenssicherung, aber auch weiterhin eine Sicherheitsgarantie durch die USA. Das möchte der britische Premier Starmer erreichen. Ein ambitioniertes Ziel, meint Neil Melvin, Sicherheitsexperte beim Royal United Services Institute, kurz RUSI, in der BBC.
Quite a strong dynamic towards increased division across Europe.
Wir sehen eine Dynamik auseinanderstrebender Interessen in Europa. Die Bedrohung wird unterschiedlich wahrgenommen. Ungarns Ministerpräsident Orbán zum Beispiel will europäische Friedensverhandlungen mit Russland. Und die Frage bleibt, wie geschlossen kann Europa all die Fragen, die zu lösen sind, beantworten?
Gabi Biesinger berichtete. Und nun wollen wir ausführlich auf die Hamburger Bürgerschaftswahl schauen. Die letzten Jahre war der Senat ja rot-grün. Bleibt's dabei oder erleben wir heute vielleicht doch noch die ein oder andere Überraschung? Das fragen sich auch diese Hamburgerinnen und Hamburger.
Also ich denke schon, dass Rot-Grün wieder vorne ist.
Ich glaube, das ist diesmal nicht ganz so klar wie wir sonst. Ich glaube, es ist ein bisschen offener.
Ich glaube, es ist schon relativ klar. Und ich bin auch zufrieden damit.
Und über die Ausgangslage bei dieser Hamburg-Wahl habe ich kurz vor der Sendung mit Charlotte Voss aus unserem Infratest-Team gesprochen. Sie hat die Zahlen für uns im Blick und ich habe sie gefragt, du lebst und wählst ja auch in Hamburg. Deswegen die erste Frage, Briefwahl oder Wahllokal?
Wahllokal. Für mich ist das immer etwas ganz Besonderes, meinen ausgefüllten Stimmzettel dann in die Urne zu stecken. Und es war richtig voll heute Mittag und ich habe auch die Wahl- und Meinungsforscher bei der Arbeit angetroffen, die wissen wollten, wen man gewählt hat und warum.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe auch heute Morgen brav im Wahllokal gewählt. Wir waren mit der ganzen Familie wie letzten Sonntag im Wahllokal. Viele bekannte Gesichter gesehen. Sonntag vor einer Woche waren ja auch schon alle da. Bei der Bundestagswahl war ja die Wahlbeteiligung sehr hoch. Du hast schon gesagt, bei dir im Wahllokal war es auch voll. Gibt es denn schon eine Tendenz, wie es insgesamt hier in Hamburg aussieht?
Also so eine Zunahme, sagen wir mal, wie bei der Bundestagswahl am vergangenen Wochenende wird es wohl nicht geben, aber tendenziell sieht es danach aus, dass die Wahlbeteiligung höher sein wird als vor 5 Jahren. Denn bis 14 Uhr heute Mittag hatten schon 54,5% der wahlberechtigten Hamburger ihre Stimme abgegeben. Das ist ein Plus von beinahe 8 Prozentpunkten im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2020 zu demselben Zeitpunkt.
Wir haben ja gerade in der Umfrage schon ein paar Hamburgerinnen und Hamburger gehört. Wie ist denn die Stimmung in der Stadt insgesamt? Was haben die Meinungsforscher da herausgefunden?
Also sie sagen, in angespannten Zeiten sieht es an Alstom-Elbe nach politischer Kontinuität aus. Aber wie auch im Bund sind die Hamburger laut Infratest DIMAP weniger zuversichtlich als vor 5 Jahren. Ein Beispiel: äußerten sich 2020 knapp 9 von 10 wohlwollend zur Wirtschaftssituation der Stadt, sind es nunmehr knapp 6 von 10. Und die persönliche ökonomische Situation treibt viele um. Jeder Zweite ist beunruhigt wegen möglicher Geldprobleme im Alter und steigender Preise. Hinzutreten aber auf der Sorgenliste der Hamburger mit Wohnen und innerer Sicherheit großstadttypische Problemlagen auf, wie die Meinungsforscher es dann ausdrücken.
Wohnen und innere Sicherheit hast du jetzt schon angesprochen. Welches sind denn insgesamt die großen Themen dieser Hamburg-Wahl?
Ja, Mobilität, Wohnen, wie gesagt, Wirtschaft, Migration. Dieses Thema stand bei der Bundestagswahl aber deutlich weiter oben.
Schauen wir gemeinsam nochmal auf die Zahlen. Wie ist denn jetzt die Ausgangslage vor dieser Bürgerschaftswahl?
Die Ausgangslage, kann man so sagen, ist für den rot-grünen Hamburger Senat komfortabel. 6 von 10 Wahlberechtigten äußerten sich vor der Wahl zufrieden mit der Regierungsarbeit, auch wenn es laut der letzten Stimmungsabfragen nach Verlusten sowohl für die SPD als auch für die Grünen aussieht. Aber sie könnten wohl rechnerisch weitermachen, wenn es so kommt, wie die Umfragen vorausgesagt hatten.
Rechnest du denn noch mit irgendwelchen Überraschungen?
Also Überraschung nicht wirklich, aber spannend ist so ein bisschen, wer macht denn jetzt das Rennen um den 2. Platz? Zuletzt lagen Grüne und CDU bei 17-18%. Mal lag der eine vorne, mal der andere. Je nach Meinungsforschungsinstitut und der Blick an die Ränder könnte sich auch lohnen. Die Linke scheint wirklich nochmal so einen Booster bekommen zu haben, legte den jüngsten Umfragen zu. Bei der Bundestagswahl holte sie in Hamburg auch ein Spitzenergebnis. Die AfD könnte ihr Ergebnis von 2020 möglicherweise sogar verdoppeln. Bei der Bundestagswahl schnitt sie in Hamburg und Bremen im Ländervergleich am schlechtesten ab. FDP, BSW und Volt sahen die Wahlforscher zuletzt unterhalb der 5%-Hürde.
So wird also die Ausgangslage. Wann steht denn jetzt das Ergebnis fest?
Ja, also 18 Uhr kommt die Prognose, dann ja auch live hier bei NDR Info und die erste Hochrechnung so kurz vor 6:30, 6:40. Die basiert dann schon auf den ersten Auszählungen und gegen Mitternacht sollen wir wohl wissen, also wie das Kräfteverhältnis dann in der Bürgerschaft künftig ist. Aber aufgrund des komplizierten Hamburger Wahlsystems, man kann die Stimmen kumuliert abgeben oder verteilt, denn man hat pro Liste 5 Stimmen. Deshalb wissen wir dann erst morgen, welche Köpfe, nennen wir es mal so, aus den jeweiligen Wahlkreisen es ins Parlament geschafft haben.
Danke, Charlotte Voss. Und das Ergebnis dieser Hamburg-Wahl wird auch sich die Bundespolitik ganz genau anschauen. In Berlin sind die Parteien ja noch dabei, den Wahlausgang der Bundestagswahl zu verarbeiten oder teilweise zu verdauen. Und Union und SPD sind ja auch schon dabei, über eine mögliche Regierungskoalition zu verhandeln. Darüber spreche ich jetzt mit Gabor Hallas live in Berlin. Wie viel Aufmerksamkeit bekommt denn diese Hamburg-Wahl heute in der Hauptstadt?
Also man muss ehrlich sagen, relativ wenig, weil die Zeiten eben so verrückt sind, wie sie sind. Und man konnte in dieser Woche hier aus Berliner Perspektive fast schon diese Wahl ein Stück weit vergessen. Man hat gesagt, ja okay, da ist ja noch diese Hamburg-Wahl, aber es ist so viel hier zu tun, so viel zu diskutieren. Und in Hamburg hat man ja verglichen mit anderen Bundesländern oder mit dem Bund ziemlich stabile Verhältnisse. Die SPD kann mit einem Sieg rechnen und die größte Überraschung wäre es eben, wenn es für Rot-Grün nicht mehr reichen würde. Also hier in Berlin muss eine Bundesregierung gebildet werden und der Druck ist im Moment natürlich riesig, gerade nach dem, was am Freitag in Washington passiert ist, Stichwort Trump und Zelensky. Und da wissen einfach alle, wie ernst die Lage ist und das sieht man eben auch daran, dass letzte Woche dann doch schon sondiert wird. Morgen geht es schon weiter und deswegen sagt man in Hamburg, das läuft schon mit der Wahl und man konzentriert sich dann im Moment eher auf die vielen, vielen Probleme hier in Berlin.
Der Fokus liegt also ganz klar woanders, aber spannend ist ja zum Beispiel ein Blick auf das Kräfteverhältnis im Bundesrat. Was steht da auf dem Spiel?
Also der Bundesrat ist ja mittlerweile ziemlich bunt. Früher war das ja noch viel einfacher. Da gab es zwei Lager, Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Das ist heute wirklich anders, wenn man sich die Bundesländer anschaut. Es gibt heute Koalitionen mit dem BSW, es gibt Koalitionen in Bayern mit den Freien Wählern. Es gibt ganz unterschiedliche Dreierbündnisse und selbst wenn in Hamburg jetzt Rot-Grün nicht weitergehen könnte und man dann Rot-Schwarz machen würde, dann käme es auf die drei Stimmen aus Hamburg jetzt erstmal nicht an. Also es würden jetzt da nicht große Kräfteverschiebungen stattfinden.
Gucken wir nochmal auf die Bundes-SPD. Die wird ja vermutlich sehr neidisch auf die Genossen in Hamburg schielen nach der Bundestagswahl. Was kann die Bundes-SPD von Hamburg vielleicht lernen?
Ich würde sagen, gutes und ruhiges Regieren, also nicht das Chaos, was wir hier in den vergangenen Jahren mit der Ampel erlebt haben. Das ist ja auch etwas, womit Olaf Scholz, der war ja auch mal erster Bürgermeister in Hamburg, Werbung gemacht hat, gesagt hat, das kann ich, das habe ich in Hamburg unter Beweis gestellt. Hat er natürlich auch, wenn man jetzt vielleicht mal von den Tagen rund um G20 absieht, aber man muss eben ehrlicherweise auch sagen, es ist im Bund gerade in diesen Zeiten, in den Kriegszeiten, also wir haben den Ukraine-Krieg halt natürlich deutlich schwieriger und die Machtverhältnisse sind natürlich auch komplizierter. So eine Ampelkoalition ist natürlich deutlich schwerer zu führen gewesen als zum Beispiel Rot-Grün in Hamburg.
Schauen wir nochmal auf die Linke. Laut Umfragen kann die ja auch in Hamburg auf einen Erfolg hoffen. Wie groß ist denn jetzt generell das Selbstbewusstsein bei der Linken?
Das ist sehr groß und die wollen so ein bisschen was von der Erfolgswelle mitnehmen. Die haben versucht, den Wahlkampf zu verlängern, sind auch in großer Stärke dann nach der Bundestagswahl nach Hamburg gefahren, haben dort Wahlkampf gemacht. Und die Linke hofft ja insgesamt auf so eine Trendwende zum Positiven. Die vergangenen Monate waren ja alles andere als gut. Und jetzt hofft man, dass man halt diesen Schwung mitnehmen kann. Das wird sicherlich in Hamburg gelingen. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt etwas weiterblickt, auch da so, dass die Schwierigkeiten nicht kleiner werden. Die Linke wird auch im Bundestag Farbe bekennen müssen, wenn es zum Beispiel um das Thema Ukraine geht, um Geld für Verteidigung, um eine Reform der Schuldenbremse. Also da ist die Linke natürlich auch gefragt, weil für alle Entscheidungen, wo man eine Zweidrittelmehrheit braucht, wird man im neuen Bundestag entweder Linke oder AfD brauchen, um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen.
Wie die Linke konnte ja auch die AfD im Bund vergangene Woche punkten. In Hamburg ist sie trotz erwarteter Zugewinne wesentlich schwächer. Welche Rolle spielt diese Bürgerschaftswahl heute für die AfD?
Hamburg ist für die AfD kein einfaches Pflaster. Vor 5 Jahren hat es ja gerade so gereicht. Da musste die AfD relativ lange zittern und dann hat es gereicht für einen Einzug in die Bürgerschaft. Diesmal hofft die AfD, dass sie zweistellig wird. Das wäre dann, wie auch bei der Bundestagswahl, eine Verdoppelung in Hamburg. Und für die Partei wäre das ganz sicher ein Erfolg. Es hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, weil es ist jetzt auch zum ersten Mal gelungen, 2 Bundestagsabgeordnete aus Hamburg hier nach Berlin zu entsenden. Allerdings muss man eben sagen, jetzt die Bürgerschaftswahl in Hamburg ist für die AfD jetzt nicht auf der Prioritätenliste ganz oben. Man schaut da eher dann schon auf das nächste Jahr. Da wird in Sachsen-Anhalt gewählt und da hofft die AfD dann, stärkste Kraft zu werden.
Gabor Hallas war das live aus unserem Hauptstadtstudio. Über die Bürgerschaftswahl in Hamburg und darüber, wer die besten Chancen hat, hat mein Kollege Jochen Fischer heute mit Uwe Jun gesprochen, Parteienforscher an der Uni Trier. Und an ihn ging die Frage, Stabilitätsanker SPD in Hamburg, da reibt man sicher die Augen angesichts des Desasters der Partei auf Bundesebene. Was macht die SPD in Hamburg besser?
Ja, man kann sagen, sie stellt immer in der Stadt populäre Spitzenkandidaten auf, jedenfalls populärere als der Konkurrent, der Hauptkonkurrent, die CDU. dann erscheint sie in Hamburg pragmatischer als die Bundespartei. Sie hat auch durchaus gute Verbindungen in die Hamburger Wirtschaft, was ihr auch immer zugute gehalten wurde. Und dann ist sie halt in der Stadt relativ präsent, in den verschiedenen Stadtteilen hat sie es geschafft, sich als Hamburg-Partei zu generieren. Das mag daran liegen, dass sie ja eben auch schon viele Jahrzehnte regiert.
Ja, auch Olaf Scholz, der jetzige Bundeskanzler, war ja mal erster Bürgermeister. Er war ja wohl damals auch sehr beliebt und dieses Mal ist er so unbeliebt im Bund. Also aus Hamburg kann man aber auch nichts mitnehmen.
Das ist halt eine andere Aufgabe. Als erster Bürgermeister der Stadt Hamburg hatte Scholz tatsächlich hohe Popularitätswerte. Er kam in der Stadt gut an, aber eben als Bundeskanzler hat er es dann nicht geschafft. Das war 2021 als Finanzminister und Vizekanzler ja noch anders. Da konnte er auch über sein persönliches Prestige, über seine hohen Popularitätswerte dann am Ende die Wahl für die SPD entscheiden. 2025 allerdings, muss man sagen, litt Olaf Scholz dann doch auch unter den Turbulenzen rund um die Ampelkoalition.
Bleiben wir in Hamburg, da wollen wir drüber reden. Heute über die Bürgerschaftswahl. Liegt es dann an den Kandidaten in Hamburg, an den Hamburger Kandidatinnen und Kandidatinnen oder auch dann eher an den städtischen Themen, dass hier die SPD so gut wegkommt?
Kandidaten spielen bei Landtagswahlen eine große Rolle und Peter Tschentscher verfügt ja auch über recht gute Werte. Das ist ein sicherlich großer Vorteil dann für die SPD. Bundespolitische Themen waren dann ja auch lange Zeit im Vordergrund in Hamburg, weil eben ja die Bundestagswahl nur eine Woche davor war. Stadtpolitische Themen haben eine Rolle gespielt, klar, Verkehr und Mieten. Und das sind sicherlich dann Themen, die eher die SPD begünstigen als die CDU, gleichwohl eben ja auch die SPD als langjährige Regierungspartei mitverantwortlich ist in der Verkehrspolitik in erster Linie für manches, was vielleicht aus Sicht vieler Hamburgerinnen und Hamburger nicht optimal gelaufen ist.
Zur CDU, da ist ja bemerkenswert, dass sie jetzt eine kleine Aufholjagd hingelegt hat. Offenbar hat sie jedenfalls die Möglichkeit, an zweiter Stelle zu stehen bei dieser Wahl. Der Spitzenkandidat Dennis Thiering verfügt selbst ja bei weitem nicht über diese Popularitätswerte, die wir gerade beschrieben haben für Herrn Tschentscher. Aber die Umfragen sehen die CDU nun auf Platz 2. Ist das nun die Schwäche der Grünen oder die Stärke der CDU?
Die Bundestagswahl liegt halt erst eine Woche hinter uns und die CDU war stärkste Partei mit Abstand. Das färbt natürlich auch ab auf die Landesverbände, so auch auf den Hamburger Landesverband. Und der Hamburger Landesverband kann davon profitieren. Umgekehrt sehen wir, dass die Grünen in Hamburg zuletzt ohnehin schon federn lassen mussten. Sie haben ihren Zenit, ihren vorläufigen Zenit jedenfalls deutlich überschritten, haben auch schon bei den letzten Wahlen federn lassen müssen und müssen jetzt ja schon seit einiger Zeit auch in den Umfragen federn lassen. Und das Imageproblem der Grünen im Bund färbt dann ebenso entsprechend wie die Union von dem guten Bundestagswahl oder relativ guten Bundestagswahlergebnis profitieren konnte, färbt dann auch auf die Landespartei ab. Die Bundesgrünen hatten ja auch bei der Wahl kein so besonders das gutes Ergebnis erzielt und haben im Moment ein paar Imageprobleme und das lässt auch die Hamburger Grünen nicht unberührt.
Wenn das also so kommt, dann hätte ja Herr Tschentscher möglicherweise zwei Optionen zur Koalitionsbildung. Halten Sie das für möglich, dass er sich gegen seine früheren Koalitionspartner entscheidet, gegen die Grünen?
Man gewann zuletzt den Eindruck, dass Herr Tschentscher und die Hamburger SPD eine Fortsetzung der Koalition bevorzugen, dass das ihre Lieblingskonstellation ist. Wenn es denn rechnerisch reicht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie diese Koalition fortsetzen und dass sie nicht mit der CDU, die dann ja auch eine Möglichkeit darstelle, koalieren möchten.
Ein Überraschungssieger dieser Wahl werden ja wohl die Linken sein in Hamburg. Die haben zumindest in den Umfragen stark zugelegt. Ist das nun, sagen wir, Protest gegen die Merz-CDU, wie das vielleicht für den Bundestag analysiert werden kann, oder hat das andere Gründe?
Spielt auch eine Rolle, dass eben gegen rechts, damit konnten die Linken gut mobilisieren. Gerade ihre Anhängerinnen haben sie damit viel auf die Straße gebracht. Viele Jungwähler, viele Erstwähler, die hier dann eben für die Linke votiert haben. Aber es sind auch die sozialen Themen, Mieten beispielsweise, die die Linken so versuchen, auf die Agenda zu setzen, dass sie damit bei ihren vornehmlich jüngeren Wählerinnen und Wählern in der Stadt Hamburg gewählt werden. Und das sind die beiden Voraussetzungen, die im Moment den Erfolg tragen, das Mobilisieren gegen rechts und die sozialen Themen, die die Partei wieder stärker in den Vordergrund gestellt hat.
Da sind wir bei der AfD. Die hatte damit gerechnet, auch in Hamburg sich zu verdoppeln. Das scheint zu klappen, wenn auch auf niedrigem Niveau, bei etwa 10% werden sie gesehen. Ist damit das Potenzial der AfD in Hamburg beschrieben? Ist das eine Stadtgesellschaft, die resilienter ist gegen AfD, gegen rechts?
Die Hamburger Bürgergesellschaft gilt ja als liberal, als liberaler auch als viele andere Teile in Deutschland. Und das macht sich auch in den politischen Einstellungen bemerkbar. Und in der Tat ist für die AfD es in Hamburg schwer. Es ist ein schwieriges Pflaster aufgrund dessen. Und sie hat es bisher nie geschafft, große Erfolge in Hamburg aufzuweisen. Die letzte radikalere Partei, die in Hamburg relativ erfolgreich war, war die Schill-Partei. Und das wird dann auch, kann man sagen, sich für die AfD im heutigen Wahlergebnis bemerkbar machen, dass man eben weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt und in Hamburg weit weniger Fuß fassen kann als in vielen anderen Regionen Deutschlands.
Nun sind ja Vorwahlumfragen noch keine Wahlergebnisse. Die Menschen, die können sich ja noch in der Wahlkabine anders entscheiden. Wie stark ist eigentlich dieser Effekt und könnte er in Hamburg noch zu Überraschungen führen?
Wir haben zuletzt gesehen, auch bei der Bundestagswahl, dass die Meinungsforschungsinstitute doch relativ gut lagen, dass die letzten Prognosen oder die letzten Umfragedaten dann doch schon relativ nah am Ergebnis waren und dass eben hier die Meinungsforschungsinstitute bisher dann doch keine großen Überraschungen mehr zugelassen haben. Selbst der Aufstieg der Linken zeichnete sich ja schon in den Umfragedaten ab. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Meinungsforschungsinstitute auch diesmal wieder relativ gut liegen.
Sagt Uwe Juhn von der Universität Trier zur Bürgerschaftswahl in Hamburg. Ja, und gleich wissen wir mehr. Die erste Prognose zur Hamburg-Wahl kommt um 18 Uhr. Hier übernimmt gleich mein Kollege Stefan Schlag mit dem ARD-Wahl aktuell die Entscheidung in Hamburg. Mein Name ist Jan Oppel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.